Ja, Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus, das wünsche ich euch und ich freue mich, hier am ersten Sonntag bei euch sein zu dürfen. Die Predigt steht heute in den Sprüchen, Sprüche 4, Vers 23. Da schreibt Salomo, der Weise, mehr als alles, was sonst du bewahrst, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Bevor wir auf diesen einzelnen Vers eingehen, von dem Herzen ist hier die Rede, wollen wir ein bisschen erstmal so den Hintergrund beleuchten, wie das hier geschrieben ist. Wenn die Bibel von Herz spricht, dann meint sie nicht also unseren Hohlkörper, das Herz, das das Blut durch die Adern pumpt und den Körper damit versorgt, sondern sie meint etwas anderes. Sie meint den Sitz unserer Persönlichkeit, das Zentrum da, wo wir entscheiden, was wir hören, was wir sehen, was wir nicht sehen. Also unsere innerste Persönlichkeit. Und die Bibel sagt, sie sitzt in unserem Herzen oder auch der Psalmist sagt, in unseren Nieren. Heute wissen wir mehr. Also der Sitz unserer Persönlichkeit sitzt irgendwo im Gehirn, in unserem Kopf und nicht an einer bestimmten Stelle, sondern an verschiedenen geheimnisvollen Stellen in unserem Gehirn. Und da entsteht das sogenannte Ich-Bewusstsein, das Körperbewusstsein. Das Bewusstsein, dass ich es bin, du es bist. Also deine Identität entsteht da. Und da auch, das ist das Zentrum der Entscheidung, hier in meinem Inneren. Und Gott ist der Herzenskenner, der weiß, wie du dich entscheidest. Der weiß, welche Entscheidungen du treffen möchtest und er weiß, was du im Inneren bewegst. Jetzt können wir ja sagen, na ja, Gott kann ja alles tun, er kann dich ja lenken und führen. Ja, das tut er aber auch, aber du hast noch eine Souveränität. Gott hat keine Marionetten geschaffen, sondern er hat freie Menschen geschaffen mit einem freien Willen, die sich für ihn oder gegen ihn entscheiden. Er ist also der Herzenskenner. Von dem weisen Salomo, der hat ungefähr 3000 Sprüche geschrieben, haben wir in unserer Bibel 513, genau. Und das sind sehr weise Sprüche, obwohl das Wort Spruch in unserem Deutschen eigentlich einen sehr negativen Klang hat. Nicht? Also sagen wir, ist ein Sprücheklopfer. Nicht? Und der hat immer nur Sprüche. Oder die Regierung, nicht? Da haben sie eine große Presseerklärung, reden eine Stunde und hinterher fragt man sich, was hat er jetzt eigentlich gesagt? Das weißt du gar nicht, ne? Also, das sind Sprüche, das sind hohle Worte, das sind Phrasen und aber hier in den Sprüchen Salomos sind es keine billige Absichtserklärung, sondern wir merken da steht göttliche Weisheit hinter. Deshalb gehören die Sprüche auch zu den Weisheitsworten in unserer Bibel. Und sie beinhalten Lebensweisheiten, Erfahrungen, Warnungen an Menschen und tägliche Erfahrungen, die hier der Salomo gemacht hat. Das Buch der Sprüche, so sagen Fachleute, ist in bester hebräischer Poesie geschrieben. Natürlich auch mit dem Einfluss der damaligen hellenistischen, also griechischen Kultur. Also sie spricht uns an in ihrer ganzen Breite und Fülle und ist dabei oft nicht einfach zu verstehen. Sprüche heißt ja übersetzt, wie heißt es? Sein wie derjenige. Also es ist für uns hier Westeuropäer und Deutsche gar nicht so einfach, das alles zu verstehen. Salomo lebte ungefähr 1000 vor Christus, 970 bis 931. Und jetzt stellen wir uns erstmal die Frage, was ist überhaupt Weisheit? Frag mal deinen Nachbarn, du, was ist Weisheit? Es ist keine Intelligenz. Weisheit ist nicht, dass du da promoviert hast, das ist auch keine Weisheit. Oder dass du besonders schlau und raffiniert bist. Oder wie ein Politiker, der alle Finessen kennt. Ist auch keine Weisheit. Weisheit ist etwas, was Gott gibt. Einsicht. Weisheit ist etwas, was Gott damals dem Salomo geschenkt hat. Und der größte und weiseste Mensch ist unser Herr Jesus Christus. 1. Korinther 1, Vers 30. Da schreibt Paulus, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Erlösung. Und wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Das ist Weisheit. Jesus ist der Weiseste. Salomos Weisheit damals im Orient sprach sich herum. Den damaligen König, und man machte sich auf mit Rätsel, um diesen weisen König zu erfragen. Er hatte Bücher geschrieben, Schriften geschrieben über die Abhandlung der Natur, verschiedener Pflanzen, Pflanzenarten, die auch heute noch bekannt sind. Also ist wegweisend, was Salomo alle geschrieben hat. Und die Leute kamen von Ferne, selbst die Königin von Saba kam mit ihrem Gefolge und sie musste sagen, ja, also das, was ich hier erfahren habe, das ist mehr, als ich gedacht habe. Also biblische Weisheit. Die ist auch in unserem allgemeinen Sprachgebrauch hineingenommen worden. Einige Sprüche, zum Beispiel, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Oder Hochmut kommt vor dem Fall. Das stimmt auch. Bevor einer so abgesägt wird oder plötzlich in die Wüste geschickt wird, nicht, dann wird er ganz hochmütig. Habe ich selbst erlebt in meiner Firma, wo ich lange tätig war. Nicht, plötzlich wird er entlassen und dann ist er weg vom Tisch, weg vom Fenster, sagen wir. Ja. Lukas 11, da lesen wir, da rief eine Frau aus der Volksmenge zu Jesus, glückselig die Person, die dich, deren Leib dich getragen hat und deren Brust dich gestillt hat. Und was sagt Jesus? Gewiss doch, glückselig sind diejenigen, die das Wort Gottes hören und befolgen. Nicht nur hören und bewahren, sondern auch danach handeln, danach tun. Wir haben uns in Gelsenkirchen-Buer Testamente verteilt. Die Brüder von den Gideons, einige sind bei uns in der Gemeinde. Und da kam eine Rückmeldung von verschiedenen Leuten, unter anderem von einem türkischen Mädchen. Und sie suchte ein Gespräch. Ja, und dann hat ein Bruder sie besucht, bei einer Schwester zusammen, zu dritt. Und sie hatte auch, sie ist modern, 17 Jahre, macht jetzt ihren Abitur und hat viele Fragen gestellt, mit ihrem Laptop mitgenommen. Ja, und dann ist sie neugierig, wollte doch mal zu unserer Bibelstunde und Gebetsstunde kommen, wie das so bei Christen ist. Ja, und dann kam sie. Ein kleiner Kreis. Und ich habe sie auch mal vorlesen lassen, einige Verse im Johannesevangelium. Und dann danach haben wir dann die Gebetsstunde und dann knien wir nieder. Und dann habe ich gesagt, also es ist kein Muss, aber wer will, kann, und sie auch. Und sie hat sich auch niedergekniet. Und zum Schluss hatten wir gedacht, na, wer weiß. Dann hat sie eine WhatsApp geschickt, der Schwester hat gesagt, es war eine wunderbare Stunde. Ich freue mich auf den nächsten Dienstag. Darf ich kommen? So sehen wir, wie Gottes Geist wirkt, wenn wir bereit sind, ihm zu folgen. Also, der Jesus sagte ja in Lukas 11, selbst die Königin des Südens wird auftreten im Gericht und das halsstarrige, unbußfertige Volk verurteilen und verdammen, denn sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und siehe, sagt der Jesus, hier ist mehr als Salomo. Noch mehr göttliche Weisheit. Hier ist der Sohn Gottes, der im Fleisch gekommen ist. Er kam unter uns und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit eines eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und trotzdem haben sie ihn nicht angenommen, sondern ihn verworfen. Aber wie kam denn Salomo zu dieser Weisheit? Salomo ist der Sohn, einer der Söhne von David, als David starb. Und dann hatten Salomo, als er seine Regierung antrat, ein großes Opferfest gefeiert, über 1000 Rinder geopfert. Und dann erschien ihm Gott und sagte zu ihm, bitte, was du willst, ich will es dir erfüllen. Stell dir mal vor, Gott erscheint dir und sagt, bitte, was du willst, ich erfülle es dir. Tja, was hat dann Salomo gesagt? Salomo sagte zu Gott, schenke mir ein weises Herz, damit ich dieses dein Volk in Weisheit führen kann, denn du hast mir dieses dein Volk Gottes anvertraut. Und das gefiel Gott. Salomo hatte ein demütiges Herz. Und da sagt Gott zu ihm, und das werde ich dir geben, so viel Weisheit, wie es noch nie ein König vor dir und nach dir hat. Und da du nicht um Gold und Ehre und um das Leben deiner Feinde gebeten hast oder um ein langes Leben, um Gesundheit und alles Mögliche, gebe ich dir das alles noch hinzu. So ist Gott. Weisheit, bitte, was ich dir geben soll. Und dann sagt Gott ein ganz bestimmtes Wort, weil dir dies am Herzen lag und du nicht gebeten hast um das Reichtum und so weiter. Also diese Demut und diese Weisheit, Gott zu dienen, lag ihm auf dem Herzen. Das war ihm wichtig. Das war im Zentrum seiner Entscheidung, in seiner Persönlichkeit verankert. Und Gott hat es gefreut, dass da einer ist, der so demütig ist. Und Gott hat ihn reich beschenkt. Ja, Weisheit. Was ist denn die Voraussetzung für Weisheit? Gleich zu Beginn der Sprüche heißt es ja, Kapitel 1, Vers 7, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, Weisheit und Zucht verachten nur die Narren. Ein demütiges Herz, wie Jesus in Matthäus 11, da heißt es, denn ich bin sanftmütig, sagt der Herr Jesus, und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Das ist Sanftmut, Demut und Weisheit. Und was ist die Summe aller Weisheit, wenn wir jetzt mal die ganze Weisheit hier in dem Sprüche und Prediger zusammenfassen? Was ist die Summe? Was kommt daraus? Das Ergebnis. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Punkt. Oder vom Neuen Testament her könnten wir sagen, glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden. Vertraue dich ihm an mit dem ganzen Herzen. So wird er dein Leben prägen und bestimmen und dich führen. So, jetzt kommen wir langsam zu unserem Vers. Das Herz des Menschen. Gott will das Heil aller Menschen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist das Grundsätzliche. Das will Gott grundsätzlich. Und wir wissen, alles was grundsätzlich ist, da gibt es ja viele Ausnahmen. Aber nicht alle Menschen bekehren sich. Und nicht alle Menschen kehren zu Gott um. Deshalb ist auch Gott Fleisch geworden, Mensch geworden. Anfassbar, sichtbar. Wandelte unter den Menschen. Und trotzdem haben die Menschen sich damals nicht bekehrt. Und haben lieber die Welt liebgewonnen und den Genuss der Sünde und haben das Böse lieber vollbracht. In der Bibel heißt es denn, die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. In Titus 3 heißt es dann, als aber die Güte und Menschenliebe Gottes erschien, errettete er uns. Also Gott investiert in den Menschen, Gott kommt zu den Menschen, Gott gibt ihm Weisheit und Erkenntnis, damit wir Gott suchen. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Man muss den Vers immer mal wieder lesen. Dann merkt man, das ist ein Imperativ, also ein Befehl. Du sollst dein Herz, dein Inneres, die Entscheidungszentrale deiner Persönlichkeit bewahren vor Verführungen, vor Verlockungen der Sünde. Und heute im Medienzeitalter, da ist die Sünde noch raffinierter. Sie kommt noch in verschiedenen Gestalten. Sie sagt, das ist doch gut für dich. Der Teufel kommt immer in der Gestalt und sagt, das ist gut für dich. Wird niemals sagen, das ist schlecht für dich. Das ist gut für dich. Alles, was uns lieb und wert ist, das können wir ja versichern, nicht? Also unser Auto ist versichert, nicht? Unsere Wohnung, ein Hausrat und was weiß ich alle, nicht? Aber so richtig versichern können wir das ja nicht. Wir versichern ja nur den materiellen Wert, der uns entsteht durch Verlust. Deshalb auch der irrtümliche Begriff Lebensversicherung. Man kann das Leben nicht versichern gegen das Sterben, das geht gar nicht. Aber wenn jemand stirbt, kann man den materiellen Verlust vielleicht ausgleichen, aber sonst nicht. Aber die vor der Verführung deines Herzens zur Sünde vermag dich keine Versicherung schützen. Das geht nicht, das musst du selbst in die Hand nehmen. Und die Bibel zeigt uns den Weg, dass wir unser Herz ganz in Christus festmachen. Bleibet in mir, so bleibe ich in euch, denn ohne mich könnt ihr nichts tun, Johannes 15. Also es darf von unserer Seite auch eine Entscheidung, dass du sagst, ja, ich folge Jesus nach, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens, bei ihm habe ich Vergebung und Heil meiner Seele gefunden. Wenn ich Jesus nachfolge, heißt das nicht, dass alles in meinem Leben glatt geht. Nein, nein, das nicht. Da gibt es auch Brüche, da gibt es auch Enttäuschungen, da gibt es auch Probleme. Natürlich, das lässt auch Gott zu, daran wachsen wir. Da werden wir reif, werden alt dabei und älter. Und wenn wir dann zurückschauen im Rückspiegel, dann sagen wir, danke Herr, du hast mich auch durch manches finstere Tal geführt, auch durch manche Krankheit und manche Dinge hast du mich geführt und danke, aber du warst immer bei mir. Das ist doch gut. Mehr als alles andere behüte dein Herz. Warum das Herz behüten? Das ist das wertvollste Gut, was du hast, deine Persönlichkeit, deine Identität. Das, was dich als Person einmalig macht. Es gibt dich nur einmal auf der ganzen Welt. Kannst du auch nach China gehen, nach Shanghai, in Millionen Städten, 30 Millionen Einwohner oder Kairo, 50 Millionen Einwohner mit den ganzen Vororten. Dich gibt es nur einmal, du bist einmalig. Von Gott gestaltet und gewollt, mit einer einmaligen persönlichen Struktur ausgestattet, mit einem geheimnisvollen Ich, das Gott dir ins Herz gelegt hat. Diese ganz individuelle Entscheidungsgewalt hat Gott dir gegeben. Und das bewahre, denn da ist noch einer, der kommt auch in Engelsgestalt. Und will dich verführen zur Sünde. Sünde ist alles das, was Gott ausschließt, was ihn nicht will. Heute im Medienzeitalter ist die Verführung, sagte ich schon, ganz groß. Und du musst dich selbst fragen, was guckst du dir an im Internet, im Fernsehen? Welche Bücher liest du? Welche Freunde hast du? Was sind so deine Lebenspartner, Freunde, Bekannte? Ich hatte mal einen Arbeitskollegen, einen netten Freund, und bis er mir sagte, was er alles tut. Also er hat bei einer Firma sich krank gemeldet, dann hat er Krankengeld bezogen und gleichzeitig bei einer anderen Firma angefangen, sich einen Vorschuss geben lassen und weitere Betrügereien gemacht. Und das ist kein guter Freund. Dann war er selbstständig und hat sich dann ein besonderes Produkt vertrieben. Das durfte er aber nicht im Ausland vertreiben. Das hat er trotzdem getan. Die Firma hat ihn verklagt für 350.000 Euro Schaden, D-Mark-Schaden. Und dann war der Prozess in Karlsruhe und den hat er verloren. Er musste 350.000 D-Mark zahlen. Dann hat er unterwegs einen Herzinfarkt bekommen. Und dann eines Tages traf ich ihn zufällig in Münster bei der Ratio und sag ich, wie geht's dir denn? Und dann merkte ich ihn, er war am Boden. Mit einer zittrigen Stimme, so kannte ich ihn gar nicht, er war alt geworden. Ja, das hat die Sünde gemacht. Er hat ihn blind gemacht für die Wahrheit Gottes und alles nur fokussiert auf Geld, 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 Geld. nur auf die materiellen Dinge. Was will Satan uns heute verführen? Nicht nur durch Geld. Wohin schauen deine Augen? Zu anderen Frauen, zu anderen Männern? Man kann leicht eine neue Beziehung beginnen, natürlich. Der andere braucht es gar nicht wissen. Ja, ja, die Verführung ist allgegenwärtig. Hüte dein Herz, bewahre dein Herz. Am Ende stehen, wenn wir unser Herz nicht behüten, stehen nur Tränen und Zerbruch. Der Teufel ist ein großer Lügner. Er gaukelt dir ein tolles Leben vor. Guck mal die Schauspieler an, Marilyn Monroe und viele andere. Immer ein strahlendes Lächeln, wurden aber nie geliebt. Sie wurden ausgenutzt. Das Ende war Selbstmord. Mehr als alles andere, bewahre, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Wenn du dein Herz verkaufst oder abgibst oder betrügst, dann betrügst du dich selbst und den, der dich gemacht hat. Ja, die Verführungen sind groß. Manche Christen meinen, na ja, wenn ich also mich Jesus nachfolge, dann bin ich ja mein ganzes Leben eingeengt, nicht? Das ist sonntags immer zur Gemeinde und dann haben die Gebetsstunde, das ist langweilig und fühlen sich dann so ein bisschen eingeengt, nicht? Und aber so, wenn ich irgendwo hingehe, da bin ich auch frei. Nein, ihr Lieben, das ist auch eine falsche Interpretation. Paulus sagt: Alles ist mir erlaubt. Du kannst in die Oper gehen, in die Disco gehen, natürlich, du kannst tun und lassen, was du willst. Klar. Aber ist es dir auch nützlich? Schadet es dir und deiner Seele oder tut es deiner Seele gut? Und dann musst du ja, wenn wir ehrlich sind, sagen, nein, es tut meiner Seele nicht gut. Da ist nicht mein Platz. Mein Platz ist in der Mitte von Jesus, wie wir gerade gehört haben, zu Füßen des Herrn Jesus. Da ist mein Platz und nicht in der Welt. Im Gegenteil, Jesus öffnet dir die wahre Freiheit. Freiheit von der Knechtschaft der Sünde. Ich muss nicht sündigen. Nein, ich muss es nicht. Ich darf Jesus nachfolgen und ganz demütig ihn bitten, Herr, bleibe bei mir. Denn es will Abend werden, wie es die Emmaus-Jünger sagten. Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Und der Tag hat sich schon geneigt. Die Zeit geht zu Ende. Wir merken es an den vielen Dingen, die um uns herum passieren. Deshalb gib Acht auf dein Herz. Als der große König David verfolgt wurde und immer wieder in den Schlachten ging, da war sein Herz bewahrt, da hat er die Psalmen geschrieben. Herr, bewahre mich, sei mir Zuflucht und Burg. Und da kämpfte er. Da war sein Herz in Gott verankert. Und eines Tages ging es ihm gut und dann heißt es, ja, die Leute zogen, Soldaten zogen wieder aus und Joab auch. Und David blieb zu Hause und er ging sich auf dem Dach des Hauses. Wie sagt der Volksmund, Müßiggang ist aller Laster Anfang. Und was sah er da? Da sah er eine Frau sich baden, eine tolle Frau. Boah, was für eine Figur. Nein, traumhaft. Und dann begann das Elend der Sünde. Eins folgt dem anderen. Nicht nur Ehebruch, auch Mord. Und eines Tages kam der Prophet Nathan zu ihm und sagte ihm, dass mit dem Gleichnis, mit dem Mann, der viele Schafe hat und von dem armen Mann, der nur ein Schaf hat. Und dann sagte David über den einen Mann, der das eine Lamm genommen hat und geschlachtet hat, es ihm weggenommen hat. Der Mann ist des Todes. Und Nathan sagt, du bist der Mann. Da ging es Davids wie ein Messer durchs Herz. Was sagte David dann? Hat er das wegdiskutiert, verharmlost, so wie wir das vielleicht machen würden? Nein, der sagte, ich habe gesündigt, Herr, ich habe gesündigt. Und Nathan sagte, der Herr hat dir vergeben. Aber die Folgen der Sünde musst du tragen. Das ist die Verführung zur Sünde. Vorsicht, Vorsicht. Deshalb gib auf dein Herz Acht. Die Sünde des menschlichen Herzens, wir sind verführbar. Selbst wenn bestimmte Vokabeln gebraucht werden, Redewendungen heute auch im Fernsehen, in den Zeitungen, geben wir Acht. Heute definiert man anders Familie, so wie wir das gewohnt sind, nicht? Vater, Mutter, Kind, ne? Heute sagt man, da wo Kinder sind, hört sich erstmal gut an, ne? Ja, da wo Kinder sind, ja. Aber bestimmte politische Parteien meinen das was ganz anderes, nämlich da, wo Menschen oder nur Männer sind, die können dann Kinder adoptieren, nicht? Also dem ist dann alles geöffnet. Das ist nicht nach dem Worte Gottes, nein, das ist keine Familie. Und trotzdem, wenn wir in dem Herrn Jesus bleiben, wie der Weinstock, wie die Rebe am Weinstock, kann es uns passieren, dass auch wir in Umstände fallen, wo wir Sorgen, Not und Probleme haben. Kann es vorkommen, Krankheit, Alter, Arbeitslosigkeit, plötzlicher Ruin, das kann alles kommen, natürlich. Alter und Umstände. Ein Bruder hat mir ein Buch geschrieben. Womit habe ich das verdient? Ich bin immer treu gewesen. Womit habe ich das verdient? Aber manchmal führt uns Gott auch in die Tiefen. In die Tiefen. Damit wir ein lebendiges Zeugnis seiner Gnade werden. Ja. Er bleibt der Herr. Er hält dich fest an der Hand. Du gehst nicht unter. Auch wenn die Wogen in der Höhe spritzen und das Boot schaukelt, Jesus ist mit dem Boot. Auch wenn er schläft, er kennt die Situation. Gott möchte heute und Jesus möchte heute durch diese Predigt dir Mut zusprechen, dass du auf dein Herz achtest, auf die Verführungen Satans achtest, dass du fest in ihm bleibst und er in dir. Und ohne ihn können wir nichts tun. Damals sagte der Herr Jesus in Johannes 14, da leuchtete schon sein Weggang ans Kreuz. Da sagte er zu seinen Jüngern, euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. In dem Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich es euch gesagt haben. Denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen. Auf das, wo ich bin, auch ihr seid. Das heißt also, unser Herz kann stürzen. Kann in Krisen kommen. In großen Krisen. Und trotzdem bleiben wir an der Hand des Herrn. Hält er uns fest? Oder wir können es auch sagen, über allen Problemen und Sorgen und Nöten der Zeit steht unwiderstehlich und fest die hell erleuchteten Fenster des Vaterhauses. Jesus ist der Quartiermacher, er ist hingegangen, um eine Stätte zu bereiten. Wir sind hier auf der Erde ohne Bürgerrecht. Unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Das sagt die Schrift ganz klar. Also lass dich ermutigen und nicht entmutigen. Jetzt im Jahre 2024, wenn manche Prüfungen auf dich zukommen, manche Fragen, manche Verlockungen, Versuchungen, gib auf dein Herz Acht. Bewahre es in Christus. So mache ich es. Bevor ich eine Predigt arbeite, gehe ich immer auf den Knien und sage, Herr, schenk mir ein demütiges Herz. Gib du mir deine Gedanken, Gedanken des Friedens und des Heils, um deine Kinder zu ermutigen, zu stärken, zu gründen in dir. Denn ohne ihn können wir nichts tun. Sind wir Schall und Rauch. Also, wenn alles zerbricht, unumstößlich steht die Verheißung Jesu, ich bin bei euch alle Tage. Es gibt ja diesen Aussendungsspruch. In der evangelischen Allianz ist das so, das ist das Leitmotto. Da heißt es, geht hin und verkündigt das Evangelium allen Völkern. Am Anfang heißt es, mir ist Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Und zum Schluss, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Also zwischen diesen beiden Verheißungen steht der Sendungsbefehl. Die beiden Verheißungen werden getragen oder tragen den Sendungsbefehl. Alles, was du tust im Jesu Namen, wirst du getragen von den Verheißungen Jesu. Und das sollte uns doch ermutigen, Zeugnis zu sein. Ich mache das immer ganz einfach. Bei mir auf der Diele, bei meiner Frau haben wir oben auf dem Regal immer Bücher liegen oder Kalender. Leben ist mehr, ein Bibelvers für jeden Tag. Und der Postbote kriegt den immer, das weiß er schon. Und auch viele Nachbarn. Und montags haben wir immer Turnen. Turngruppe verteile ich das auch. Manche wollen ihn nicht, ja. Aber einige nehmen ihn ganz gerne. Und eine Schwester sagt jetzt mal zu mir, eine Turnfrau, ist katholisch, sagt immer zu mir, Hildegard, Jürgen, ich denke jeden Tag an dich. Oh, sag ich, so schön. Wie kommt das denn? Ja, ich lese hier jeden Tag hier, dein Leben ist mehr. Ach, sehr schön. Also es bringt schon Frucht, auch Frucht, die wir nicht sehen. Oder andere Leute auf dem Lande begegnen uns. Und ja, Gott streut sein Wort aus. Also ich möchte schließen mit einem Liedstrophe von dem Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf. 1700 bis 1790 hat er gelebt. Er ist der Begründer der Losungen und in der Herrnhuter Brüdergemeinde. Da war mal Streit ausgebrochen. Ganz, ganz festen Streit. Und dann haben alle Brüder gerungen und diskutiert und zum Schluss haben sich doch alle versöhnt und auf die Knie gegangen und haben Gott um Vergebung gebeten. Und dann ging wieder eine große Bewegung aus. Und in dieser Freude hat Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf ein Lied geschrieben. Damit möchte ich schließen. Herz und Herz vereint zusammen, sucht in Gottes Herzen Ruh, lasset eure Liebesflammen lodern auf den Heiland zu. Er das Haupt, wir seine Glieder, er das Licht und wir der Schein, er der Meister, wir die Brüder, er ist unser, wir sind sein. Amen.